Die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland, die will uns heute Morgen alle ein Stückchen ermutigen. Mut machen für das neue Jahr, Mut machen, Gott zu suchen. Sie will uns ermutigen, Gott anzubeten. Und sie will uns auch ermutigen, in unserer Art und Weise Opfer zu bringen. Die Legenden und christlichen Traditionen um diese Weisen, die sind recht vielfältig. Die Kirche ist immerhin 2000 Jahre alt. Und so nennt uns der Bibeltext, den wir hier bei Matthäus lesen, keine exakte Anzahl von Weisen. In der Tradition, da hat sich nun die Zahl 3 durchgesetzt, weil es immerhin 3 verschiedene Sorten von guten Gaben gab, die die als Geschenke mitbrachten. Es gibt aber in der Kirchengeschichte auch die Überlieferung von 4 Weisen. Dann gibt es eine Überlieferung, die recht spät ist, aus dem 8. Jahrhundert. Da gab es dann 12 iranische Weisen, die sogar mit Namen in der Geschichte genannt werden. Und die kamen nicht nur zu 12, sondern die haben dann 1000 Leute mitgebracht, eine richtige Karawane. Dann kann man auf einmal im Text verstehen, warum die in Jerusalem auf einmal so aufgeregt waren, als da dieser Staatsbesuch aus dem Ausland kommt. Matthäus und damit auch unser Glaube, wir beschränken uns auf das brutal Wesentliche, gar nicht zu viele Details zu den Weisen. Hier steht, es kamen Magoi, es kamen Magier aus dem Osten. Osten von Israel, das ist Irak, das ist Iran, Indien und gerade in Babylonien, also im heutigen Irak und auch gerade auch in Persien war diese Kunst der Sterndeutung sehr verbreitet. Man hat also ganz viel Wert darauf gelegt, die Sterne zu verstehen, was kann es bedeuten. Wir erinnern uns vielleicht aus Geschichten aus dem Danielbuch, dass der König dann immer wieder auch seine Zeichendeuter befragt hat und die haben dann versucht rauszukriegen, wie die Ernte wird, wie der Krieg ausfällt und solche Sachen. Die Magoi, die Magier, die waren so eine Mischung zwischen Astronom, also jemand, der die Logik der Sterne versteht, und Astrologe, also jemand, der ein Horoskop daraus macht oder versucht, eine Bedeutung zu sehen. Das war alles eins in der Antike und man war eben in der Antike klar im Vorteil, wenn man eben die Zeiten und Abläufe berechnen konnte, weil das ganze Leben hing mit der Landwirtschaft zusammen und wenn du weißt, welcher Monat und welche Mondphase ist und dementsprechend vielleicht auch das Wasser steht und so, das war für die wichtig. Diese Sterndeuter, die sahen also in die Sterne nach oben und sie haben dort Dinge interpretiert. Und interessanterweise verteufelt der Bibeltext an dieser Stelle nicht diese Praxis der heidnischen Sterndeuter. Im Alten Testament, da wird gesagt, verehrt man nicht die Sonne und den Mond, das sind eigentlich nur Lichter, die Gott an den Himmel rangeschraubt hat in der Schöpfung. Ja, da wird sich eigentlich lustig gemacht über das, was in anderen Völkern die Gottheit war. Aber hier gebraucht Gott sogar diesen heidnischen Glauben, diese Irrlehre, wenn man so will. Er gebraucht es, damit Menschen zu seinem Sohn Jesus finden. Also Gott kann auch auf krummen Wegen gerade schreiben, damit ein Mensch Jesus Christus kennenlernt. Die Weihnachtsgeschichte hat also die Niedrigkeit, die Unscheinbarkeit von Jesus betont und nun wird dieser große Scheinwerfer auf das Baby gerichtet. Da kommt hoher Besuch, die sind wahrscheinlich Monate, vielleicht sogar Jahre unterwegs gewesen. Ich habe ja vorhin vorgelesen, es gab vorher eine Sternkonstellation, die schon Richtung Israel zeigte und wer das gesehen hat und ernst genommen hat, ist allein deswegen vielleicht schon auf den Weg gegangen und brauchte auch auf den Karawanenwegen lange. Gott, der tut den Scheinwerfer auf seinen Sohn, Jesus ist königlich, er ist der König Israel. Und das liegt auch ein bisschen an dem Berichterstatter Matthäus. Nur er berichtet von den Sterndeutern und er betont immer wieder die Königlichkeit von Jesus, dass er der versprochene König aus Israel ist, dass er ein Nachfahre Davids ist. Das ist ganz, ganz wichtig bei Matthäus. Bei Lukas, wo wir sonst die Weihnachtsgeschichte ja kennen, bei Lukas, da ist die Niedrigkeit der Menschen wichtig. Die Armen, die Frauen, die Kinder, die kommen dort viel mehr zu Wort, aber sie alle berichten von einer Sache, die damals passiert ist. Schon im Alten Testament konnte man an verschiedenen Stellen lesen, dass dieser König Israels so mächtig ist, so wichtig ist, dass sogar von allen möglichen Völkern von außen, ja, er verehrt wird. Zum Beispiel lesen wir das im Psalm 72, ab Vers 10. Die Könige von Tarsis und auf den Inseln sollen Geschenke bringen. Die Könige aus Saba und Scheba sollen Gaben senden. Alle Könige sollen sich vor ihm niederfallen und alle Völker ihm dienen. Hier wird also schon mal so ein bisschen ausgedrückt, dass von allen Seiten der Erde einmal die Menschen kommen, um in Israel den König anzubeten. Und hier kann man das auch auf Jesus schon deuten, spätestens aber auch in der Endzeit, wenn dann Jesus irgendwann wiederkommt. Wenn wir als Christen 2023 von diesem Text lernen wollen, dann müssen wir nicht lernen, wie man die Sterne versteht, aber wir können ein bisschen lernen von diesen Magiern. Das Erste, was wir lernen können heute, ist, da waren Menschen, die gingen auf die Suche. Sie gingen auf die Suche. Sie suchten nicht irgendwen, sie suchten einen König. Ein König, für den sogar die Sterne in Ehrfurcht eine gewisse Konstellation bilden, der so mächtig ist, so wichtig, dass sich die Erde vor ihm verneigt. Wenn ich einen König suche, für mich persönlich, wenn ich einen König suche, dann suche ich jemand, der über mein Leben bestimmt, jemand, der die Hosen anhat, jemand, der der Boss ist. Und dann gebe ich meine Herrschaft und meine Selbstbestimmung ein Stück weit ab. Wenn ich einen König suche, dann akzeptiere ich, dass es jemanden gibt, der über mir ist, der mehr kann und mehr weiß, der stärker ist. Und ich gebe zu, dass ich persönlich meiner Existenz nicht eine letztgültige Bedeutung oder Orientierung geben kann. Es muss von außen kommen, von jemand, der dazu fähig ist. Und die Bibel, die nennt diese Einstellung des Herzens, die Einstellung, die diese Sternforscher hier mitgebracht haben, die Bibel nennt das Demut. Demut. Und Demut ist das Gegenteil von Hochmut und von Egoismus. Und wir leben in einer Welt, wo der Egoismus, der Hochmut regiert. Wie lange hat es jetzt gerade gedauert in den USA, bis die im Repräsentantenhaus einen Sprecher wählen konnten? Nicht mal die eigene Partei war sich noch einig. Wir leben immer mehr in einer Welt, wo jeder sein Ding macht, ohne Rücksicht auf das Ganze. Das ist Hochmut. Und Hochmut kommt laut der Bibel vor dem Fall. Menschen, die hochmütig sind, müssen früher oder später scheitern. Viele Politiker sind einfach zu stolz, in dieser Welt eine gemeinsame Lösung zu finden. Und das ist nicht nur da draußen. Auch wir als Christen, wir sind alle nicht immun dagegen. Auch wir haben Egoismus und Hochmut manchmal in uns. Und wir müssen immer wieder um Gottes Willen zusammenhalten, eine gemeinsame Lösung in Liebe und Brüderlichkeit suchen. Hier bei Matthäus, da wird die Demut der Sterndeuter dem Hochmut gegenübergestellt, denn es gab damals in Israel einen Mann, der war hochmütig. Sie wollten ja zum König von Israel, also sind sie erstmal in die Hauptstadt gereist, nach Jerusalem, haben für jede Menge Aufregung gesorgt. Die Juden waren ja auch auf der Suche nach einem neuen König, nach dem Messias. Es gab ja noch Juden, die gewartet haben. Und dann geraten sie sogar an diesen hochmütigen König Herodes. Und der war so stolz, so, hey, ich mache mein Ding, dass er sogar Angst um seinen Thron gehabt hat und alle seine Verwandten, die in Frage kamen, hat er eliminieren lassen, damit er nicht in Frage gestellt wird von anderen, damit er sein Ding machen kann. So berichtet Matthäus später auch davon, du kannst mal das Bild noch machen hier mit dem Magoi. So berichtet Matthäus später auch davon, dass Herodes ja im Anschluss an diese Geschichte die kompletten Babys, die Kleinkinder, 0 bis 2 Jahre in Bethlehem umbringen ließ, nur um sicher zu sein, dass da nicht tatsächlich irgendein Messias zur Welt kommt oder groß wird. So, kann man das noch ein bisschen größer machen mit einem Doppelklick oder so? Oder da oben ist ein Zoom-Zeichen. Ja, so, ich habe noch ein Bild mitgebracht, das ist aus Holland von einem Peter, aber nicht unser Peter, aber von 1540. Und dieses Bild zeigt, wie so, also diese ja, exotisch anmutenden Männer dorthin kommen, um das kleine Baby zu verehren. Herodes, der war hochmütig, diese Männer hier, obwohl sie so edel gekleidet sind, sie sind demütig, sie suchen nach einem König. Sie suchen nach einem, den sie anbeten können, vor dem sie sich niederknien können, dem sie die Ehre geben können. Sie haben begriffen, dass der Mensch nicht das Maß aller Dinge ist, sondern dass es über ihnen, über uns Menschen noch eine Instanz gibt. Bevor sie hier so ankommen in Jerusalem, da ist natürlich die Frage, ja, wo ist das denn jetzt? Nach Israel, nach Jerusalem sind sie gekommen, aber wo ist die Feinjustierung? Wie geht's weiter? Und hier lernen wir etwas Zweites. Auf der Suche nach Gott ist die Bibel eine Hilfe, denn im Alten Testament, im Propheten Micha, da steht, dass aus dem Ort Bethlehem der Messias kommen soll, dieser versprochene König. Jesus hat später einmal gesagt im Johannesevangelium, Kapitel 5, 39, ihr sucht in der Schrift nach mir, weil ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist es auch, die von mir zeugt. Ihr aber wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Die Antworten auf die meisten Fragen, die Antworten auf die Suche nach Gott, wo sich Jesus finden lässt, die Antwort steckt hier drin. Wer er ist, was wir zu erwarten haben vom Retter, das steht in der Bibel schon drin. Und hier hilft die Bibel, den Ort Bethlehem zu identifizieren. Aber Jesus sagt, es hilft nicht nur, wenn ihr die Bibel kennt, wenn ihr die Theorie beherrscht, ihr müsst auch zu mir kommen. Ihr müsst ja da Konsequenzen ziehen. Wer nach Gott sucht, der findet Hinweise in der Bibel, aber Hinweise alleine reichen eben nicht. Man muss persönlich zu Jesus kommen. Und Herodes, der war hochmütig und der kam eben nicht zu Jesus. Der hat gesagt, na geht ihr mal vor, ich komme dann hinterher, werde dann auch anbeten. Aber im Grunde wäre das Konkurrenz für ihn gewesen. Und er wollte seine Knie nicht beugen. Er ließ die Magier die Arbeit tun, befahl ihnen, bei Erfolg ihm Bericht zu erstatten. Ganz genau weiß ich nicht, wie das dann funktioniert hat, wo wir hier lesen, sie folgten dann dem Stern weiter und auf einmal blieb der dann stehen. Hat irgendwie so funktioniert, zumindest wussten sie das, haben das so wahrgenommen und durch Herodes wussten sie auch, dass sie an den Ort Bethlehem gehen müssen. Sie konnten sich zur Not also auch durchfragen. Das, was zählt, ist, dass sie am Ende eben das gefunden haben, was sie suchten. Die Erscheinung des Herrn, Epiphaneia to Theou, also Jesus in der Krippe. Endlich gefunden zu haben, richtig zu sein, angekommen zu sein, das hat für sie Freude und Anbetung bedeutet. Ich lese das nochmal, Vers 10 und 11. Als sie den Stern sahen, da waren sie außer sich vor Freude und sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und sie beteten es an. Und sie öffneten die Kisten mit ihren Schätzen und gaben ihm Geschenke. Anbetung ist das Zweite, wozu uns dieser Text heute ermutigen möchte. Die haben angebetet. Wir hatten das schon im letzten Jahr als Predigt. Es ist ein Teil unseres Gemeindemottos. Wir wollen als Stadtmission Anbetende sein, die ihren Blick auf Gott richten. Wir wissen nicht genau, wie lange die Magier auf ihrem Weg Richtung Bethlehem gebraucht haben, aber als sie den versprochenen König fanden, da waren sie nun endlich an ihrem Ziel angekommen. noch ein prüfender Blick Richtung Stern, Richtung Himmel. Jupp, hier sind wir richtig. Wo sind Babys? Da ist ein Baby. Das ist es. Sie fallen vor dem Baby nieder, sie beten es an. Und merkt ihr was? Das Baby dort ist klein und nackig, das kann doch gar nichts. Dieses Baby hat noch niemanden geheilt. Es hat noch keine Predigt gehalten, sondern nur die Windeln voll gemacht. Dieses Baby ist auch noch nicht stellvertretend für die Schuld aller Menschen ans Kreuz gegangen. Das passiert erst 33 Jahre später. Aber dieses Baby wird schon hier am Anfang verehrt und angebetet. Und das macht mich stutzig. Denn wie oft ist es bei mir so, und ich denke auch bei euch, dass wir Jesus am liebsten anbeten, wenn er tut, was wir wollen. Wenn er uns die Wünsche erfüllt, wenn er unsere Gebete so erhört, dass wir sagen, ach ja, oh, super. Und wie oft ist es aber so, dass unsere Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Jesus ist nicht so ein Automat, wo wir Anbetung reintun und dann werden eben die Wünsche alle erfüllt. Er wird hier angebetet, obwohl er nichts getan hat. Er wird nur um seiner selbst angebetet, weil er der Sohn Gottes ist, weil er regiert, weil er der Kosmopantokrator, der Weltherrscher, der Allherrscher ist, der am Anfang dieser Welt schon mitgemischt hat. Echte Anbetung in diesem Jahr 2023, echte Anbetung bei mir, bei dir, bei uns allen. Echte Anbetung ist unabhängig davon, ob Jesus unsere Wünsche erfüllt. Anbetung hängt in seiner Person. Gott liebt uns. Gott hat Ja gesagt zu uns Menschen, als er seinen Sohn gab aus Liebe. Gott liebt uns auch, wenn du und ich, wenn wir schwierige Umstände erdulden müssen, wenn wir Fragen haben, wenn wir mit Krankheit zu kämpfen haben, wenn das Konto blinkt, was auch immer. Dann liebt Gott uns trotzdem, auch wenn es nicht leicht ist, das zu akzeptieren. Er liebt dich, wenn du zweifelst in diesem Jahr. Er liebt dich, wenn du allein bist. Jesus ist anbetungswürdig, einfach weil er Gottes Sohn ist. Und er kann nur von denen angebetet werden, die ihn nehmen, die eben wie diese Sterndeuter nach ihm suchen und die ihm dann auch wirklich nahe kommen. Wer wie Herodes zu stolz ist, der geht an der größten Entdeckung des Lebens vorbei. Wir werden durch diese Geschichte also ermutigt, uns hinzubewegen zu Jesus, ihn zu suchen, zu sagen, wo bist du in diesem neuen Jahr meines Lebens? Wo bist du in meiner Familiengeschichte, in meiner Situation? Ihm nahe zu kommen, ihm Ehre zu geben und zu sagen, ich weiß nicht, warum das, was für einen Sinn das jetzt vielleicht gerade macht, aber du bist da, du bist Immanuel, du bist Gott in meinem Leben. Und ich möchte dir die Ehre geben, egal ob es mir gerade gut geht oder nicht. Die Sterndeuter sind auf die Suche gegangen, sie haben das Kind in der Krippe angebetet und das Dritte, was wir lernen können, sie haben auch geopfert. Die Magier, die brachten hier wahrhaft königliche Geschenke mit. Vielleicht sind sie selber reich gewesen, vielleicht hat aber auch der König aus ihrem Land gesagt, ach, ihr geht jetzt zu diesem neuen geborenen König von Israel, nehmt mal schön viel Gold und Weihrauch und Myrrhe mit. Wissen wir nicht genau. Viele christliche Ausleger in der Geschichte haben in den Geschenken auch wieder Symbole gesehen, Gold für die Königlichkeit von Jesus. Und dann dieser wohlduftende Weihrauch, der sonst im Tempel verwendet wird, für die Funktion von Jesus als Priester, der zwischen Gott und Menschen vermittelt. Die Myrrhe, eine bekannte Heilpflanze, die in allen möglichen Tinkturen drin war, als Symbol für die Heilung, die durch Jesus kommt. Kann man so auslegen? Ich mache das nicht. Für mich sind das kostbare Mitbringsel, Geschenke, die eines Königs würdig sind. Darum geht es am allermeisten. Was anderes legt hier Matthäus erstmal nicht nahe. Hier sind Menschen gewesen, die, wenn es um Gott geht, nicht auf den Pfennig geguckt haben. Die Größe ihrer Geschenke, die hat ausgedrückt, wie wichtig ihnen dieser Jesus, dieser neugeborene König war. Sie haben ihre Wertschätzung sprechen lassen. Für den Bibelleser wird aus dem ärmlichen Kind in der Krippe von einem Moment auf den anderen, als die in der Tür stehen, eine finanziell solide, abgesicherte Familie. Die hatten erstmal ausgesorgt, die brauchten aber auch Geld, weil sie ruckzuck ja fliehen mussten vor Herodes nach Ägypten. Und da braucht man auch für die Reisekasse ordentlich Geld oder Gold. Und Gold war natürlich extrem teuer. Was macht das mit uns? Wir starten ein neues Jahr. Und was bist du bereit, was bin ich bereit, in Jesus zu investieren, in seine Sache, in sein Reich? Darf dich dein Glaube etwas kosten? Geld, was du in die Gemeinde, in die Kirche, in Missionare und Hilfswerke steckst? Oder sagst du, mein Geld ist mein Schatz und du gibst nichts davon ab? Wie gehst du mit deinem Geld um, wenn du einen Nächsten siehst in Not? Wir haben darüber auch im letzten Jahr gesprochen, dass Jesus unseren Umgang mit anderen Menschen auch in Not gerade persönlich nimmt. Klammern wir uns nicht zu sehr an die Güter, die Gott uns gegeben hat, sondern lassen wir immer wieder auch mal los. Wenn du Geld abgibst, dann zeigt das, dass dir Gottes Dinge noch wichtiger sind als nur die Finanzen, als die bloße Vermehrung vom privaten Vermögen. Die Geschichte von den Magiern, die ermutigt dazu. Sie ermutigt uns aber auch, eben im neuen Jahr neu auf die Suche zu gehen nach Jesus. Christsein ist eine Wellenbewegung. Die meisten von uns haben keine Konstanz, sondern mal ist man dichter dran an Jesus und mal denkt man nicht so viel an ihn. Es gibt Zeiten, da liest man viel Bibel, man betet viel. Und dann gibt es Zeiten, da sagt man, oh, was hat das mit meinem Leben zu tun? Kennt ihr das? Eine gewisse Konstanz, wieder neu auf den Weg gehen, wieder neu sagen, ich suche dich, Jesus, zeig dich doch mir, offenbare dich, sodass ich begeistert bin von dir. Wenn ich Bibel lese, sprich wieder neu zu mir durch dein Wort. Diese Suche, die können wir neu starten in diesem Jahr, aber dafür müssen wir eben auch Zeit investieren, so wie die Sterndeuter Monate, vielleicht sogar Jahre investiert haben. Sie haben nicht locker gelassen, als in Jerusalem noch kein Königskind zu sehen war. Sie haben auf die Weissagung der Bibel gehört. Sie haben sich Schritt für Schritt führen lassen, bis sie an dem Ziel waren. Und so ist es auch bei uns. Wir können auf die Suche nach Jesus gehen und dann letztendlich bei ihm landen, in seiner Nähe und anbeten und genießen, dass er ist, wer er ist. Investieren wir unsere Zeit also in die Suche nach Gottes Willen für unser Leben und fragen wir uns, wie viel Zeit kriegt Jesus nächste Woche von unserem Alltag ab? Eins ist klar, wenn wir keine Zeit investieren, dann sind wir hochmütig wie Herodes, der denkt, er braucht keinen anderen in seinem Leben. Und dann sind wir im Grunde auch nicht die, deren Herz bei Jesus warm wird. Der Text ermutigt uns letzten Endes dazu, einfach bei Jesus zu sein, ihn anzubeten, uns an ihm zu freuen. Wir dürfen seine Nähe genießen und wir dürfen Impulse für das neue Jahr bekommen, unseren Blick auf ihn ruhen lassen, auf unserem guten Hirten. Und dann, wenn wir auf ihn blicken, auf den Stern, auf den wir schauen, dann verlieren viele andere Ängste und Zweifel und Sorgen ihre Kraft. Wir sollen ihn nicht nur loben, wenn er unsere Wünsche erfüllt, sondern vor allem an ihn glauben und wissen, dass alle Dinge zu unserem Besten dienen, weil wir mit ihm verbunden sind. Mit diesen drei Ermutigungen, also suchen, dann anbeten und dann auch Opfer geben, etwas investieren, mit diesen drei Ermutigungen sind wir gut gerüstet für das neue Jahr. Amen.